Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Willkommen bei uns, ich bin Sibylle Zaleski. Im Deutschen Bundestag sitzen mehr Frauen als früher und es gibt mittlerweile auch einige Abgeordnete mehr, die eine Einwanderungsgeschichte haben. Der Bundestag ist also etwas diverser geworden. In einer Hinsicht aber ist er viel homogener als früher. Und zwar, wenn es um Bildung, Beruf und soziale Klasse geht.
Wie hat sich eigentlich der Anteil derjenigen im Bundestag verändert, die einen sogenannten Arbeiterhintergrund mit sich bringen? Welche berufliche Erfahrung haben die Abgeordneten eigentlich in ihrem Leben gemacht, bevor sie ins Parlament eingetreten sind? Wer hat mehr als 5 Jahre in einem Beruf gearbeitet, der keinen akademischen Abschluss erfordert? Heute sitzen gerade mal noch 5% aller Abgeordneten im Parlament, die nach dieser Definition als ArbeiterInnen gelten können.
Es gibt im Deutschen Bundestag kaum noch Abgeordnete, die in einem Ausbildungsberuf gearbeitet haben, also Krankenpfleger zum Beispiel oder Erzieherinnen, Industriearbeiter oder Bankangestellte. 85% der Abgeordneten haben einen Hochschulabschluss. Viele von ihnen sind zudem BerufspolitikerInnen. Damit ist gemeint, bevor sie in den Bundestag gewählt wurden, hatten sie weniger als 6 Jahre Berufserfahrung in einem Beruf, der nicht sowieso schon politikbezogen war. Was sind die Ursachen für diesen Trend? Warum ist das problematisch? Darum geht es gleich im Vortrag von Lea Elsässer. Sie ist Politikwissenschaftlerin und sie hat sich die beruflichen Biografien der Abgeordneten angesehen, ihre Bildungs- und Karrierewege. Das Ergebnis ihrer Untersuchungen ist deutlich. Das Parlament wird immer akademischer und professioneller. Das ist nicht unbedingt gut, denn das Parlament soll die Bevölkerung repräsentieren. Und wer sich durch das Parlament nicht vertreten fühlt, der wendet sich vielleicht auch leichter von der Politik ab. Lea Elsässers Vortrag hat den Titel »Wer sitzt nicht im Parlament? Innerparteiliche Nominierungsprozesse und die ungleiche Klassenzusammensetzung des Bundestages«. Sie hat diesen Vortrag gehalten am 12. Juni 2024 an der Freien Universität Berlin im Rahmen der interdisziplinären Vorlesungsreihe »It's Representation Stupid«, das Gleichheitsversprechen in modernen politischen Demokratien. Organisiert hat die Reihe die Arbeitsstelle für politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland an der Freien Universität Berlin.
Wird der Deutsche Bundestag immer vielfältiger in seiner Zusammensetzung? Und wenn ja, warum ist das begrüßenswert? Darüber wurde rund um die letzte Bundestagswahl viel diskutiert und viel in Zeitungsartikeln geschrieben, Blogbeiträgen etc. Wie divers muss der Bundestag sein? Fragte zum Beispiel der Spiegel. Oder der neue Bundestag wird bunter, weiblicher und jünger, so die Badische Zeitung. Damit kommentierten die Medien einen Trend oder Trends, die eben vielerorts zu beobachten sind. So sind zum Beispiel Frauen oder auch Menschen mit Einwanderungsgeschichte zwar immer noch so gut wie überall in demokratischen Parlamenten unterrepräsentiert, aber ihre Kämpfe um mehr Repräsentanz haben in den letzten Jahrzehnten eben Wirkung gezeigt, sind sichtbarer geworden und haben eben auch zu mehr Inklusion geführt. Ein anderer, eher gegenläufiger Trend wird dagegen weniger thematisiert, nämlich dass Parteien und auch Parlamente in Bezug auf soziale Klasse und Bildungshintergrund tendenziell immer sozial homogener werden. Und das eben nicht auf zunehmende Inklusion, sondern auf soziale Schließung hinweist. So sind zum Beispiel in den letzten Legislaturperioden haben rund 85% aller Abgeordneten im Deutschen Bundestag einen Hochschulabschluss und Menschen mit nennenswerter Berufserfahrung in Ausbildungsberufen finden sich eben kaum noch im Parlament. Und dass diese eigentlich mangelnde Repräsentanz weniger privilegierter sozialer Klassen in den Parlamenten so wenig diskutiert wird, scheint eben auch gerade vor dem Hintergrund bedenkenswert, dass es gerade diese Menschen sind, die sich zunehmend von der Politik abwenden, häufiger als andere auch sagen, sie fühlen sich eben auch schlecht repräsentiert und oftmals gar nicht mehr zur Wahl gehen. Und gleichzeitig haben eben viele Studien in den letzten Jahren gezeigt, dass sie nicht nur weniger partizipieren, sondern ihre politischen Anliegen auch tatsächlich seltener umgesetzt werden. Und genau vor dem Hintergrund startet sozusagen der Vortrag heute. Und ich möchte hier auf 3 Fragen, auf 3 miteinander verbundene Fragen eingehen. Zunächst einmal nochmal darauf eingehen, wie sich die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages über die letzten 5 Jahrzehnte in Bezug auf den vor allem den beruflichen Hintergrund der Abgeordneten verändert hat. Also die Frage, wer sitzt oder sitzt nicht im Parlament. Aufbauend darauf und auch aufbauend auf Argumenten aus der politischen Theorie und aktueller politikwissenschaftlicher Forschung möchte ich dann argumentieren, warum diese Verengung beruflicher Hintergründe, die wir gleich betrachten werden, eben auch problematisch sein kann für politische Repräsentation, das Thema ja dieser Veranstaltungsreihe. Und dann, und darum wird sich eben der Kern des Vortrages drehen, möchte ich fragen, welche Rolle spielen eigentlich Parteien und ihre Auswahlprozesse der politischen Kandidatinnen und Kandidaten dafür, dass sich eben diese Klassenzusammensetzung in den letzten Jahrzehnten so stark verändert hat. Und hier möchte ich eben auf aktuelle Forschung eingehen, in der ich sozusagen Auswahlprozesse deutscher Parteien näher untersucht habe. Ja, wenn wir fragen oder um mehr über die sozialen und beruflichen Hintergründe der Abgeordneten herauszufinden, habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Jonas Wenker von der Universität Mainz eine Datenbank erstellt, in der wir unter anderem Informationen zur Berufsbiografie aller Abgeordneten seit Anfang der 70er Jahre zusammengetragen haben. Und dabei war für uns die Frage wichtig, nicht nur nach dem formellen Bildungsabschluss zu schauen, sondern auch zu fragen, welche berufliche Erfahrung haben die Abgeordneten eigentlich in ihrem Leben gemacht, bevor sie ins Parlament eingetreten sind. Damit folgen wir ja klassensoziologischer und auch politikwissenschaftlicher Forschung, die eben davon ausgeht, dass und gezeigt hat, dass die eigene berufliche Stellung, die Stellung auf dem Arbeitsmarkt eben sehr prägend ist für die politischen Ansichten und damit potenziell eben auch für politische Repräsentation. Und wie schon gesagt wurde, war eben eins unserer Kerninteressen zu sehen, wie hat sich eigentlich der Anteil derjenigen im Bundestag verändert, die einen sogenannten Arbeiterhintergrund mit sich bringen. Und das haben wir eben in der Forschung jetzt so erfasst, dass wir geschaut haben, wer hat mehr als 5 Jahre in einem Beruf gearbeitet, der keinen akademischen Abschluss erfordert. Und das kann aber in so unterschiedlichen Sektoren sein wie Dienstleistungssektor, Produktion oder Bürotätigkeit. Also darunter fallen Berufe genauso die Krankenpflegerin wie vielleicht der Erzieher in der Kita, als auch eben zum Beispiel der Industriearbeiter oder jemand aus der Stahlindustrie. Ja? Das ist auch nochmal wichtig zu sagen, weil wenn man den Begriff Arbeiter verwendet, wird damit ja sehr häufig so ein stereotypes Bild des männlichen Industriearbeiters assoziiert. Aber hier geht es wirklich um eine breitere Definition und damit eben auch um eine Gruppe, die auch sozusagen zum Beispiel in Bezug auf Geschlecht oder auch im Migrationshintergrund sehr divers ist. Und so haben wir dann eben geschaut, sozusagen, wie hat sich der Anteil dieser Menschen oder dieser Abgeordnete eben mit dieser beruflichen Erfahrung in einem Arbeiterberuf über die Zeit verändert. Und hier sehen wir das eben seit den 70er Jahren. Und wir sehen noch in den 70ern bis weit in die 80er Jahre hinein, hatten noch 17-18% aller Abgeordneten einen solchen Hintergrund. Danach ist dieser Anteil stetig gefallen eigentlich. Und heute sitzen gerade mal noch 5% aller Abgeordneten im Parlament, die nach dieser Definition als ArbeiterInnen gelten können. Zum Vergleich, in der arbeitenden Bevölkerung waren das zum Beispiel im Jahr 2015 immer noch 44%. Das heißt, selbst obwohl durch Bildungsexpansion und einer stärkeren Expansion akademischer Berufe diese Gruppe insgesamt in der Bevölkerung kleiner geworden ist, ist sie immer noch sehr groß. Und das bedeutet eben dementsprechend, dass hier schon eine starke Unterrepräsentation vorliegt und eben es auch insgesamt überhaupt kaum noch Menschen mit diesen Perspektiven überhaupt im Parlament gibt. 3 aktuelle Beispiele, um das vielleicht ein bisschen zu verbildlichen. Wer darunter fällt, sind zum Beispiel Bärbel Baas, die aktuelle Bundestagspräsidentin, Stefan Schwarze, der vormals Industriemechaniker war, Claudia Moll, eine Altenpflegerin, die jetzt auch für Pflege maßgeblich inhaltlich im Bundestag verantwortlich ist. Ja, neben diesem Trend gibt es noch einen weiteren, der in der Forschung auch viel diskutiert wird. Und das ist ja eine wachsende Gruppe an Abgeordneten, um die es da geht, die ich jetzt mal BerufspolitikerInnen nenne. Das heißt, unter denjenigen dieser sowieso sehr großen Gruppe, dieser akademischen Abgeordneten, gibt es eben zunehmend Menschen, die oder Abgeordnete, die sehr wenig Berufserfahrung überhaupt außerhalb von der Politik oder politiknahen Berufen haben, bevor sie ins Parlament kommen. Ja, das wird oft auch auf den Trend der Professionalisierung in Parteien zurückgeführt. Aber das ist eben auch deshalb bemerkenswert, weil eben diese Gruppe eben sozusagen entweder recht direkt nach dem Studium meistens schon in den Bundestag einzieht oder eben für längere Zeit sehr politiknah in einem Abgeordnetenbüro für eine Partei, in einer politiknahen Stiftung etc. gearbeitet hat und dementsprechend sozusagen den ganzen beruflichen Hintergrund sozusagen in der Politik mitgemacht hat. Und diese BerufspolitikerInnen, der Anteil von dieser Gruppe ist eben immer größer geworden in den letzten 5 Jahrzehnten von gerade mal 20-25% bis heute fast 40%. Das heißt, mehr als jede dritte Person im Bundestag hat nach dieser Erfassung, wie wir es erfasst haben, weniger als 6 Jahre außerhalb von politiknahen Berufen gearbeitet, bevor sie ins Parlament gekommen sind. Und zusammengenommen gehen wir eben davon aus, dass diese Trends schon eine starke berufliche Verengung der Hintergründe der Abgeordneten bedeuten. Eben auf der einen Seite sozusagen immer weniger Menschen aus sogenannten unteren sozialen Klassen oder eben Berufsgruppen und auf der anderen Seite eben zusätzlich noch eine sehr große Professionalisierung. Wichtig ist aber, dass dieser Trend keineswegs der gleiche ist in allen Parteien, sondern sich stark unterscheidet zwischen Parteien und Parteienfamilien. Da sind sozusagen zwei Beobachtungen, glaube ich, besonders wichtig. Zum einen, wenn wir auf die Mitte-Rechts-Parteien, CDU, CSU, FDP schauen, sehen wir, wenn wir auf diesen Trend der BerufspolitikerInnen gucken, dass sich hier eigentlich gar nicht so viel verändert hat. Es gibt schon einen Anstieg, aber keinen besonders großen von zwischen 20 und 30%. Liegt das hier über den fast gesamten Zeitraum. Und es sieht ganz anders aus bei den linken Parteien, ganz insbesondere bei den Grünen. Bei den Grünen, aber auch bei der SPD und auch bei der Linkspartei, die hier aber jetzt gerade nicht abgebildet ist, sehen wir eben einen starken Anstieg. Und bei den Grünen sind es sozusagen heute in der derzeitigen Fraktion fast schon 60% aller Abgeordneten mit eben dieser professionalisierten Parteikarriere sozusagen. Bei der SPD seit den Mitte der 90er Jahre haben wir aber auch einen starken Anstieg zu verzeichnen von ungefähr 20 auf fast 40%. Wenn wir dann schauen, wie sieht es mit dem Anteil der Abgeordneten mit Arbeiterhintergrund aus, werden wir nicht überrascht sein, dass in Parteien wie der FDP und den Grünen beispielsweise es noch nie besonders viele ArbeiterInnen gegeben hat. Fast gar keine. Das ist auch über den Zeitraum relativ stabil. Ein bisschen mehr bei der CDU, CSU, die sich ja auch als Volkspartei auch selbst sozusagen verstehen, verstanden haben, aber trotzdem gerade mal 10% in den 70er Jahren und heute auch fast niemanden mehr. Der SPD kommt hier oder den Sozialdemokraten kommt hier die größte Rolle zu. Das ist auch nicht nur in Deutschland so, sondern auch in vielen anderen Ländern. Bedingt durch sozusagen den Anspruch natürlich, ArbeiterInnen zu repräsentieren, durch die historische Nähe auch zu den Gewerkschaften, weil hier der Anteil der Abgeordneten mit diesen Hintergründen historisch sehr viel höher, in den 70er und 80er Jahren noch um die 20%. Aber hier hat es eben auch eine starke Reduktion gegeben und mittlerweile ist es noch ungefähr 10%. Und das bedeutet aber, dass wenn wir verstehen wollen, wie kommen diese Trends sozusagen zustande oder welche Parteien sozusagen sind in dem Sinne dafür verantwortlich, dass hier die stärksten Veränderungen passieren, dann lohnt sich eben ganz besonders der Blick auf die linken Parteien und insbesondere auf die Sozialdemokraten. Und aus dem Grund werde ich auch später im Vortrag ganz besonders stark auf die Auswahlprozesse in sozialdemokratischen Parteien eingehen. Jetzt kann man natürlich erstmal fragen, oder müssen wir kurz noch erstmal fragen, warum ist diese zahlenmäßige Unterrepräsentation überhaupt ein Problem? Beziehungsweise könnte eine höhere Repräsentanz zu einer besseren Qualität demokratischer Interessensrepräsentation führen? In der politischen Theorie wird sehr stark diskutiert, unter welchen Umständen eine numerische Unterrepräsentation Auswirkungen auf sogenannte symbolische Repräsentation auf der einen Seite und substanzielle Repräsentation auf der anderen Seite hat. Wobei mit symbolischer Repräsentation eben vor allem gemeint ist, wie nehmen die Bürgerinnen und Bürger eigentlich ihre Repräsentanten wahr? Wie nehmen sie Repräsentation und Repräsentanten legitim wahr? Und hier geht man eben davon aus, dass wenn eine Gruppe, die gesellschaftlich und politisch marginalisiert bzw. strukturell benachteiligt ist, wenn die eine höhere Repräsentanz erfährt, dass das eben auch dazu führen kann, dass sich die Legitimität des politischen Systems vor allem in den Augen der benachteiligten Gruppe selbst eben erhöht, verbessert und sich damit vielleicht eben auch die Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Eliten sozusagen verbessert. Symbolisch klingt so, als hätte das gar keine Auswirkungen, aber kann natürlich in der Praxis solche Auswirkungen haben, wie wer sich schlechter oder besser repräsentiert fühlt, nimmt vielleicht auch eher am politischen Prozess teil oder eben auch nicht mehr teil. Ja? Und substanzielle Repräsentation, damit ist eben gemeint, ob es einen Unterschied auch macht, was für Entscheidungen im Parlament tatsächlich getroffen werden. Also ob es auch eine inhaltlich bessere Repräsentation der Interessen sozusagen gibt. Und hier ist das Argument, dass sozusagen eine erhöhte numerische oder auch deskriptive Repräsentation, wie wir das nennen, eben dazu führen kann, dass andere Perspektiven und damit vielleicht auch andere politische Themen überhaupt erst auf die Agenda gesetzt werden oder eben auch ganz anders behandelt werden können und dadurch es eben zu anderen politischen Problemperzeptionen und letztendlich dadurch auch zu anderen politischen Entscheidungen kommen kann. Und das ist eben vor allem dann relevant, wenn es um Themen geht, für die Parteien vielleicht noch gar keine ausformulierten Meinungen haben, die noch gar nicht auf der politischen Agenda sind, ja? Oder die vielleicht auf der politischen Agenda sind, aber wofür trotzdem es eben in vielerlei Hinsicht noch keine ausformulierten politischen Positionen zu gibt. Dass in solchen Kontexten oder Situationen es eben besonders wichtig ist, wer ist präsent, wer ist da, wer spricht mit und dass da eben dann die eigenen persönlichen Erfahrungen, Hintergründe etc. wichtig sind, um so eine Perspektivvielfalt herzustellen, die dann eben auch politisch ausgewogene Entscheidungen ermöglicht. Ja, jetzt in Bezug auf die Frage nach sozialer Klasse und gelten diese Argumente auch zum Beispiel für die Unterrepräsentation von ArbeiterInnen? Es wurde lange nicht so gesehen in der Politikwissenschaft. Es gibt aber immer mehr Argumente dafür und vor allem auch sehr viel empirische Forschung, wie sich die Effekte dessen einfach sozusagen auch anhand realer Daten und Phänomene anschaut und die tatsächlich auch starke Auswirkungen findet. In Bezug auf, was ich gerade symbolische Repräsentation genannt habe, sehen wir eben aus Umfragen, Umfrageexperimenten, Interviewforschungen etc., dass BürgerInnen zum einen und vor allem diejenigen, die selbst weniger privilegiert sind, zunehmend professionalisierte PolitikerInnen oft als abgehoben wahrnehmen und sich zunehmend auch sozial schlecht repräsentiert fühlen, was im Zweifel dann eben auch zum Beispiel zu erhöhter Nichtwahl führen kann. Aber auch andersrum, dass die meisten BürgerInnen eigentlich ein sehr positives Bild haben von kandidierenden PolitikerInnen, die selbst aus unteren, in Anführungsstrichen, Berufsgruppen kommen und sich gerade da oft äußern, dass sie sich zum Beispiel auch das Gefühl haben, dass ihre eigenen persönlichen Probleme darüber vielleicht besser verstanden werden. Das heißt, es gibt hier Effekte, aber auch in Bezug auf die Frage, führt das denn überhaupt auch zu anderen Politikentscheidungen, zu anderen Politikinhalten, gibt es eben auch Forschung zu verschiedenen Ländern, die tendenziell zeigt, dass Abgeordnete aus nicht akademischen Berufen sich stärker für die Belange, vor allem in wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen einsetzen, die also gerade ökonomisch linkere Programme, die sich eben stärker auch um die Belange unterer sozialer Klassen kümmern. Und ich hatte ja gesagt, die Grundvoraussetzung ist natürlich erstmal, damit das alles überhaupt Sinn macht sozusagen, dass wir überhaupt davon ausgehen können, dass es strukturell auch unterschiedliche Interessen und auch Perspektiven auf Politik gibt und dass eben diese Dinge besonders zum Tragen kommen, wenn wir vor Herausforderungen politisch vielleicht stehen, für die es eben keine ausformulierten Positionen bisher gibt. In der Forschung nennt man das oft uncrystallized interests. Ich würde einfach gerne nochmal den Punkt stark machen, dass ich denke, dass es doch viele gerade größere Problemlagen oder Herausforderungen auf uns zukommen, wo jetzt schon klar ist, die werden verteilungspolitisch sehr große Implikationen haben. Die betreffen gerade auch unterschiedliche Klassen sehr unterschiedlich. Denken Sie zum Beispiel an die Auswirkungen auch des Klimawandels, der Klimakrise. Wir können gut davon ausgehen, dass es hier auch unterschiedliche oder wissen das auch aus der Forschung, es unterschiedliche Interessen und Perspektiven auf Politik gibt. Das heißt, es sieht nicht so aus, als wäre die Notwendigkeit, würde hier kleiner werden, sondern in meinen Augen vielleicht in Zukunft sogar eher größer. Und wenn wir das jetzt sozusagen als Ausgangspunkt nehmen, um das nochmal kurz zusammenzufassen, haben wir eben zum einen diese Trends in der Zusammensetzung des Bundestages und auch nicht nur des Deutschen Bundestages, sondern das sieht man in anderen Ländern eben auch, dass wir immer weniger Menschen aus eben Arbeiterberufen in den Parlamenten haben, gleichzeitig eine große Professionalisierung, also insgesamt eine Verengung von beruflichen Hintergründen. Und gleichzeitig wissen wir, das hat eben Auswirkungen auf politische Repräsentation und im Zweifel eher eine, die Ungleichheiten in der Repräsentation auch noch mal stärker verschärft. Und vor diesem Hintergrund ist es fast natürlich, sich als nächstes zu fragen, ja, wie kommen diese Trends oder Veränderungen denn eigentlich zustande? Und auch, welche Rolle spielen Parteien darin? Weil, wenn wir uns vorstellen, dass jemand sich überlegt, ich möchte mich gerne politisch engagieren und kandidieren und sich dann den Weg vorstellt, den diese Person gehen muss, bis sie es vielleicht ins Parlament gewählt wird, dann wird schnell klar, natürlich gehört da viel auch individuelle Ressourcen etc. und Engagement dazu, aber niemand wird an den Gatekeeper-Akteur der Parteien vorbeikommen, ja, weil die letztendlich die sind, die nicht nur aus ihrem eigenen sozusagen Mitgliedschaft auswählen und rekrutieren, wer überhaupt kandidiert, sondern natürlich auch darüber verhandeln, wer kandidiert beispielsweise auf den sichereren oder unsichereren Wahlkreisen oder Listenplätzen, was am Ende eben bedeutet, dass die Parteien einen viel, viel größeren Einfluss als die Wählerinnen selbst haben, wenn es darum geht, wer genau wird ins Parlament eigentlich entsendet. Das habe ich mir eben in zwei Studien, die ich jetzt gleich ein bisschen näher vorstellen möchte, die sich beide auf Deutschland beziehen, eben angeschaut und zum einen gefragt sozusagen, ja, wer hat eigentlich bessere oder schlechtere Chancen, auf einem aussichtsreichen Platz nominiert zu werden? Und bin dann eben noch mal stärker ganz konkret in die Auswahlprozesse der Sozialdemokratischen Partei eingestiegen und habe da noch mal stärker nachgefragt, was sind eigentlich in den Aushandlungsprozessen um die Frage, wer wo wie kandidiert, Prioritäten, Auswahlkriterien, die angelegt werden und können wir dadurch vielleicht auch strukturelle Benachteiligung oder Bevorteilung von bestimmten Gruppen erkennen. Bevor ich dazu komme, aber noch ein paar Worte vielleicht zum Wahlsystem, zu den Nominierungsprozessen und wie die eben auch funktionieren von dem Hintergrund des deutschen Wahlsystems. Wir wählen ja nach personalisiertem Verhältniswahlrecht in Deutschland. Das heißt, 299 Abgeordnete werden direkt gewählt in ihren Wahlkreisen und ziehen eben so auch direkt ins Parlament ein. Und die restlichen Abgeordneten kommen über geschlossene Landeslisten, also Landeslisten, die die Parteien selber aufstellen vorher, eben dann ins Parlament. Sozusagen nach Verhältniswahlrecht dann eben nach der Zweitstimme ausgerechnet, wie viele. Und das bedeutet erstmal, für wenn wir uns fragen, der Kandidaturen und Nominierungen stellen, dass es zwei Ebenen oder zwei Arten der Kandidaturen eigentlich gibt. Ich kann im Wahlkreis direkt kandidieren oder ich kann eben auf einer der Landeslisten der Parteien stehen. Ja? Das bedeutet eben auch, jede Partei in jedem Bundesland macht dann eben nochmal so eine Liste, wo sozusagen gerankt wird, wer kommt ganz vorne hin, wer kriegt den ersten Platz, den zweiten und so weiter. Ja? Das sieht jetzt erstmal aus wie zwei unabhängige Formen der Kandidatur, ist es aber in Wahrheit eigentlich nicht. Es hat sich immer mehr über die letzten Jahrzehnte verschränkt und heute ist es eigentlich so, dass 80% oder mehr als 80% aller Kandidierender beides gleichzeitig ist. Also einen Wahlkreis hat, ein Direktkandidat im Wahlkreis ist und einen Listenplatz hat. Ja? Weil, und das wissen wir eben schon aus bestehender Forschung zu Rekrutierung und Nominierung, die meisten Parteien das intern mittlerweile sogar zu einer Bedingung machen, dass man einen Wahlkreis haben muss, also in einem Wahlkreis nominiert sein muss, um überhaupt einen Listenplatz zu bekommen. Das ist, wird gleich aber nochmal wichtig. Ich sage es nur jetzt eben schon mal. Und das bedeutet auch, dass sozusagen, wenn wir überlegen, versuchen Parteien durch zum Beispiel parteiinterne Quoten oder bestimmte Auswahlkriterien Interessen auszubalancieren, dann passiert das natürlich erstmal in erster Linie auf der Liste, weil da habe ich viele Plätze zu vergeben. Da kann ich zum Beispiel sagen, die Hälfte der Plätze soll aber an Frauen gehen. Aber dadurch, dass diese beiden Formen der Kandidaturen eben so miteinander verbunden sind, wirken Auswahlkriterien, die auf der Liste angewandt werden, am Ende auch auf die Direktkandidaturen zurück. Ja, weil natürlich auch alle wissen, wenn zum Beispiel klar ist, auf der Liste müssen am Ende 50% Frauen stehen, dann wissen alle, sie können in ihren Wahlkreisen nicht nur Männer nominieren. Ja, also so wirkt das sozusagen aufeinander zurück. Und wie ich schon gesagt habe, wir wissen eben aus bestehender Forschung, dass Parteien sehr viele formale und informelle Auswahlkriterien anwenden, auch um unterschiedliche Interessen auszugleichen und zu repräsentieren. Das heißt, innerhalb der Parteien war das eigentlich schon immer politische Praxis, zu sagen, es ist nicht egal, wer von uns sozusagen hier repräsentiert und einzieht ins Parlament, sondern parteiintern wurden auch schon immer, auch historisch gesehen, immer versucht, unterschiedliche Interessen auszugleichen und zu sagen, bestimmte Gruppen sollen vertreten sein. Das können soziale Gruppen oder auch andere Gruppen sein. Und momentan, neben eben diesem Vorrang, das war eigentlich nur Wahlkreiskandidaten, also Direktkandidaten auch auf die Listen kommen, gibt es zum einen eben eine stärkere Amtsinhaberregel. Also wer schon mal gewählt wurde, hat auch bessere Chancen, noch mal gut aufgestellt zu werden. Aber es gibt zum Beispiel auch einen ganz starken Willen, vor allem in den sozusagen sich als Volksparteien verstehenden Parteien, auch regionale Interessen auszugleichen, also sicherzustellen, dass auch aus allen möglichen unterschiedlichen Regionen auch wirklich Leute auf die Listen kommen. Und wir haben natürlich in vielen Parteien mittlerweile, gerade eben der Linken, auch institutionalisierte Frauenquoten. Genau, das bedeutet sozusagen, es ist schon klar, das ist ein Aushandlungsprozess und es werden hier unterschiedliche Kriterien, Gruppen etc. berücksichtigt. Und wir haben eben diese zwei Formen der Kandidatur, die aber, wie gesagt, immer mehr miteinander verschränkt sind. Und das bedeutet eben, dass aus Sicht derjenigen, die für die Aufstellung am Ende verantwortlich sind, also aus Parteiselektoratssicht, wie wir das nennen, ein aussichtsreicher Platz, entweder ein aussichtsreicher Listenplatz oder ein sicherer Wahlkreis sein kann. Und weil eben die meisten bei beidem kandidieren, kann das eine eben auch ein Substitut für das andere sein. Ja, wenn ich schon in einem Wahlkreis aufgestellt bin, der die letzten 10 Mal von meiner Partei gewonnen worden ist, dann brauche ich nicht unbedingt noch einen sicheren Listenplatz und umgekehrt. Ja, es kann also ein Substitut sein. Und das ist wichtig gleich für die erste Untersuchung, die ich vorstellen möchte. Und hier war eben die leitende Forschungsfrage, die wir hatten. Haben Kandidierende mit bestimmten sozialen Merkmalen eben bessere oder schlechtere Chancen, auf einem aussichtsreichen Platz aufgestellt zu werden? Und weil es eben ja dieser Fokus auf Berufsgruppen liegt, war eben vor allem auch die Frage, werden ArbeiterInnen benachteiligt? Was man sicher, wenn man sich die Trends anschaut, als Erwartung haben könnte. Und auch werden diejenigen, die sozusagen sowieso schon sehr nah am politischen Betrieb sind, die also eher diese professionalisierten Biografien, Parteikarrieren haben, haben die vielleicht systematische Vorteile in diesen Auswahlprozessen. Und wie haben wir das genau untersucht? Wir haben Daten verwendet von einer Umfrage, der sogenannten Glass-Kandidierenden-Studie, in der seit 2009, wir haben die Daten seit 2013 verwendet, für jede Wahl eben nicht nur die Abgeordneten, sondern alle Kandidierenden der Parteien befragt werden nach ihren politischen Einstellungen, aber eben auch nach soziodemografischen Merkmalen. Das heißt, wir hatten für diese Kandidierenden eben Informationen zum Beispiel über das Geschlecht, ob sie schon mal gewählt worden sind, also ob sie Amtsinhaber sind oder nicht, wie alt sie sind, ob sie selbst angeben, einen Migrationshintergrund zu haben, aber eben auch Informationen zu Arbeit in der Partei, zu Beruf und Bildung. Und wie ich gesagt habe, wollten wir ja eben untersuchen, ob bestimmte Merkmale oder Menschen aus bestimmten Gruppen systematisch bessere Chancen haben, auf aussichtsreichen oder weniger aussichtsreichen Plätzen zu landen. Und wie ich gerade auch schon gesagt habe, ist eben diese Frage, was ist ein aussichtsreicher Platz? Kann eben ein sicherer Wahlkreis oder ein sicherer Listenplatz sein. Und deswegen haben wir aus diesen unterschiedlichen Informationen eine Variable gebildet. Sicherheit einer Nominierung haben wir die genannt und gefragt, gegeben der Kombination aus Wahlkreis und Listenplatz, wie oft hätte der oder die Kandidierende in den letzten 3 Bundestagswahlen den Einzug ins Parlament geschafft? Also wenn ich 2021 als CDU-Kandidat in Gelsenkirchen kandidiert habe auf Listenplatz 5. Mit dieser Kombination, wie oft hätte ich es dann bei den letzten 3 Bundestagswahlen ins Parlament geschafft? Ja, das haben wir für alle berechnet und kamen dann mit 3 Kategorien raus. Sichere Plätze sind die, wenn ich als Kandidat, Kandidatin eben die letzten 3 Wahlen alle gewonnen hätte, umkämpft, wenn ich sie 1 oder 2 Mal gewonnen hätte und unsicher, wenn ich sie keinmal gewonnen hätte. Das ist sozusagen unsere abhängige Variable, also das, was wir erklären wollen oder wo wir eben wissen wollen, ob ja, die bestimmten Merkmale der Kandidierenden eben einen systematischen Einfluss darauf haben, in welcher der 3 Kategorien ich am Ende lande. Und dazu haben wir eben, ich habe es gerade schon gesagt, zusätzlich noch Informationen dazu erhoben, war ich schon mal Amtsinhaberin oder nicht, weil wir wissen, dass das in den Parteien eben sehr, sehr wichtig ist und positiv gewertet wird. Das Alter, das Geschlecht, selbst angegebener Migrationshintergrund, Arbeiterhintergrund, das konnten wir hier jetzt nur über die Informationen erfassen, ob jemand keine tertiäre Bildung hatte und die Frage, wie schnell, also hat jemand ein Berufspolitikerprofil, was wir darüber berechnet haben, wie schnell nach geschätztem Ausbildungs- oder Studiumsabschluss jemand ins Parlament eingezogen ist und ob er oder sie auch schon mal für eine Partei oder Abgeordneten gearbeitet hat. Dann haben wir das eben sozusagen, weil wir das eben für eine ganz große Fülle von mehreren 100 Kandidierenden eben diese Informationen eben hatten, konnten wir mit statistischen Schätzverfahren, multivariaten Regressionsmodellen eben berechnen, welche dieser Merkmale eben einen systematischen Einfluss hat, dass die Menschen oder die Kandidierenden eher auf sicheren oder unsichereren Plätzen landen. Und damit wiederum kann man dann die Wahrscheinlichkeit berechnen, sozusagen, wie groß der Unterschied ist, je nachdem, welchen beruflichen Hintergrund ich habe, wie groß dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich in einer dieser Kategorien eben lande. Vorausgesetzt, dass wir die anderen Merkmale, die wir eben auch mit kontrolliert haben, hier konstant halten. Ja? Und was Sie jetzt hier sehen, sind sozusagen die vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten, in welcher dieser Kategorien der Nominierung ich lande, für einen hypothetischen Kandidaten, einen männlichen Kandidaten von den Sozialdemokraten aus Nordrhein-Westfalen zwischen 50 und 65 ohne Migrationshintergrund in einer mittelgroßen Stadt lebend. Ja? Und dann sehen Sie, wenn man das alles konstant hält, aber sozusagen den beruflichen Hintergrund variiert, wie verändert sich dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einem dieser Plätze lande. Und Sie sehen eben, dass es da ein ganz erhebliches Gefälle gibt. Also wenn ich eben sozusagen weder Berufspolitiker noch nicht akademisch bin, dann ist tippen, meine Wahrscheinlichkeit, auf einem sicheren Platz zu landen. Ich muss noch dazu sagen, es handelt sich um einen Amtsinhaber bei 74%, für BerufspolitikerInnen dagegen 81%. Und wenn ich eben sozusagen einen Arbeiterhintergrund habe, dann ist es nur noch 60%, auf einem dieser sicheren Plätze zu landen. Spiegelbildlich ist die Wahrscheinlichkeit dann eben höher, auf einem der unsichereren Plätze zu landen, wenn ich sozusagen einen weniger privilegierten Hintergrund habe. Ja? Und das zeigt eben, dass es hier tatsächlich systematische Unterschiede gibt, beziehungsweise Vorteile für die einen, Nachteile für die anderen in diesen Aufstellungsverfahren der Parteien. Man muss aber dazu sagen, wenn man sich das auch noch getrennt nach Parteien, Familien anschaut, dass die Nachteile hier für die nicht-akademischen Kandidierenden besonders stark in den rechteren Parteien sind und die Vorteile für die BerufspolitikerInnen besonders stark in den linken Parteien. Trotzdem, genau, bleibt erstmal dieses Muster und zeigt uns schon, ja, dass es tatsächlich eben Parteien hier einen Unterschied machen mit ihrer Art der Aufstellung oder der Aufstellungsverfahren. Und das habe ich dann eben auch zum Anlass genommen, noch mal stärker auf eine Partei zu gucken. Ich habe schon gesagt, eben auf die Sozialdemokraten und hier zu fragen, welche Auswahlkriterien wendet die SPD eigentlich an? Welche Rolle spielt hier der berufliche Hintergrund bei der Auswahl und Nominierung von Kandidierenden? Warum werden manche Forderungen nach Gruppenrepräsentation innerhalb der Partei vielleicht stärker berücksichtigt als andere? Und hier bin ich methodisch ganz anders vorgegangen. Das war ein qualitatives Forschungsdesign. Also ich habe Interviews geführt, insgesamt 20 leitfadengestützte Interviews mit Menschen, die an der Auswahl konkret beteiligt sind, weil sie zum Beispiel in Regionalvorständen sind und damit auch beteiligt sind an der Aufstellung der Landesliste. Der Fokus lag hier auf Nordrhein-Westfalen. Oder auch, weil sie Kreisverbandsvorsitzende waren und deswegen an der Auswahl der Direktkandidierenden beteiligt sind. Und die InterviewpartnerInnen waren auch in Bezug auf ihre sozialen Hintergründe, Alter, Geschlecht, auch Migrationshintergrund teilweise sehr gemischt. Das war auch absichtlich so ausgewählt. Genau, es gab auch einige wenige Interviews auch mit innerparteilichen Interessensgruppen, wie zum Beispiel den Jusos. Ja, dann habe ich erstmal sehr offen gefragt, wie funktioniert überhaupt dieser Auswahlprozess? Worauf wird da geachtet? Wie gehen Sie vor? Und einfach von dem Erzählen sozusagen gemerkt, was sind eigentlich die Prioritäten? Was wird erwähnt? Was wird nicht erwähnt? Was wird gesagt? Worauf achten wir? Worauf achten wir nicht? Und zum einen wurde da sehr gut nochmal bestätigt, was wir auch eben schon gesagt haben, dass zum Beispiel die Amtsinhaberregel, regionaler Proporz, aber auch die Frauenquote sehr wichtig sind und sehr institutionalisiert innerhalb der Partei. Aber bei der Frage sonst nach sozialer, deskriptiver Repräsentation, da wurde es ja sozusagen spannend, weil das war das, was ich wissen wollte. Und hier haben wir gesehen, dass insgesamt, oder habe ich gesehen, dass insgesamt, und das war wirklich über die Interviews hinweg total einheitlich, ja, gesagt wurde, es gibt eine zunehmende Diskussion darüber, dass die Repräsentation sozialer Gruppen wichtig ist, dass man irgendwie die Gesellschaft in ihrer Diversität abbilden möchte. Aber wenn es um die konkreten Kriterien ging, wurde eben immer weiter Diskussionen interne über die Repräsentation von Frauen oder Gender im Allgemeinen genannt, über Alter, also die fehlende Repräsentanz junger Menschen und zunehmend auch die Repräsentanz von Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Der berufliche Hintergrund dagegen spielte eigentlich so gut wie gar keine Rolle. Ja, also von den 20 Interviews wurden in 18, 19 zum Beispiel die Repräsentation von jüngeren Menschen oder Menschen mit Einwanderungsgeschichte erwähnt. Beruflicher Hintergrund gerade mal in 3 und nur bei 2 wurde gesagt, das ist in irgendeiner Form wichtig. Und das war eben deswegen auch so interessant, weil schon auch sozusagen ganz klar war, dass diese sozusagen diversere Repräsentation auch immer in Bezug gesetzt wurde zu besserer Repräsentation im Allgemeinen und dass das eben wichtig ist, gerade für eine Partei wie die SPD. Hier ein Zitat und das zweite, neben dem Regionalproporz, das ist mir mindestens genauso wichtig, so bunt wie das Land zu sein. Also die Frage des Ausgleichs von Männern und Frauen, aber eben auch die Frage, wie man auch die Beteiligung von Jüngeren am politischen Prozess, die Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund am politischen Prozess realisieren kann. Also das war sozusagen ganz klar, was unter dem Kapitel sozusagen wir brauchen mehr Vielfalt sozusagen immer genannt wurde. Wenn ich dann gefragt habe nach sozusagen diesen sehr offenen Gesprächen, ja, auch die Trends erwähnt habe der beruflichen Zusammensetzung, die Sie jetzt gerade alle gesehen haben, gefragt habe, ja, spielt das denn eigentlich auch eine Rolle? Da gab es sehr oft einfach die ganz offene Antwort, eine sehr untergeordnete Rolle, gar keine Rolle. Das zeigen hier auch nochmal zwei Zitate, auch wieder nur illustrativ. Ich würde sagen, dass das, also berufliche Hintergründe, ein sehr weiches Kriterium ist, also dass man das auf dem Schirm hat, aber dass das im Vergleich zu den anderen Kriterien, die wir jetzt genannt haben, deutlich nachrangig ist. Oder nochmal deutlicher, bei der Listenaufstellung habe ich noch nie jemand sagen hören, ach guck mal, der ist Bäckermeister, den sollten wir jetzt mal weiter nach vorne setzen, der Beruf spielt keine Rolle. Das war sozusagen der erste Befund hier. Jetzt könnte man denken, okay, warum spielt das keine Rolle? Gibt es gar kein Bewusstsein dafür? Oder gibt es vielleicht sogar die Einstellung, dass das vielleicht gar nicht wünschenswert ist? Ja, dass man irgendwie vielleicht sozusagen gerade die akademischen Leute braucht, weil die haben vielleicht die besseren Skills oder so. Könnte alles sein. Deswegen war auch eben dann auch nochmal meine Frage, wie wird das denn so in der Partei diskutiert, wenn wir uns jetzt mal diese Trends anschauen? Und da war eigentlich fast das Allerspannendste, oder aus meiner Sicht waren hier die spannendsten Befunde, dass wenn man konkret darüber gesprochen hat, diese Trends der zunehmenden sozialen Schließung durchaus wahrgenommen werden und auch reflektiert werden, wenn man darauf anspricht. Und ganz besonders interessant, dass die Wahrnehmung möglicher negativer Auswirkungen ganz klar denen, die wir aus der Literatur kennen, in Bezug auf symbolische und substanzielle Repräsentationen eigentlich ganz stark ähneln. Ja, also, dass ganz oft sowas gesagt wurde wie, ja, es ist sozusagen wichtig, oder Menschen aus bestimmten Berufen können auch einfach besser mit den Wählerinnen kommunizieren, dass gerade auch gesagt wird, ja, wir wissen, diese ganzen professionalisierten Leute bei uns, die können genau das eben eigentlich nicht mehr so gut, die verlieren das Gefühl oder die Politikvermittlung zur Basis oder auch die Sorge geäußert wurde, dass Menschen sich deswegen eben abwenden könnten. Hier auch nochmal ein Zitat. Es ist auch schon mal schlau, auch mal außerhalb unserer Politikblase tätig gewesen zu sein, weil man dann Sichtweisen kennt und auch die Sprache kennt, die außerhalb unseres Betriebs eben gesprochen wird. Also hier ganz klar eigentlich auch so eine Selbsteinschätzung, dass das eben dazu führen kann, dass diese Politikvermittlung oder symbolische Repräsentation eben nicht mehr so gut funktioniert. Und andersrum gab es auch nicht so etwas, dass sozusagen die Kompetenzen oder so in Frage gestellt wurden, ja, sondern ganz im Gegenteil, es wurde oft erwähnt, eigentlich ist das total wichtig und gut, dass wir Menschen aus unterschiedlichen Berufen und gerade auch aus nicht-akademischen Berufen haben, weil diese oft sozusagen wissen, eine Problemeinschätzung haben, die wir gar nicht haben, ja, und wissen, wo der Schuh drückt sozusagen und damit eigentlich auch wertvolle Perspektiven in unsere Debatten bringen können. Zum Beispiel eine Interviewpartnerin, die sich auf die Arbeit in ihrem Ortsverein und neue Mitglieder aus eben solchen Berufen bezogen hat, die sagte, wir waren überglücklich, weil wir genau wussten, da sind jetzt welche, die arbeiten da, wo es wehtut, die wissen, wo läuft was schief, was läuft gut, wir brauchen deren Expertise ganz dringend. Also eigentlich schon genau auch diese Argumente aufgegriffen, die ich am Anfang vorgestellt habe, zu sagen, wir brauchen diese unterschiedlichen Perspektiven, also erstmal diese Erfahrungen führen zu anderen Perspektiven, zu anderen Problemperzeptionen und dann können sie eben eigentlich auch unsere Debatten bereichern, beziehungsweise sie fehlen, wenn sie nicht da sind. Wie kann man dann am Ende erklären, dass es trotzdem so wenig Aktivität sozusagen, so wenig Handeln innerhalb der Partei für eine bessere Repräsentanz gibt. Ich will nicht sagen, dass ich hier jetzt sozusagen dieses Rätsel komplett gelöst habe, aber was aus dem Interviewmaterial eben sehr deutlich wurde, waren zwei Sachen. Einmal, dass sozusagen, wie es gerade in der jungen Generation eben sehr viel mit diesen sehr akademisierten Profilen in der Partei zu tun haben und es gleichzeitig eben auch einen sehr starken Kampf für mehr Repräsentanz junger Menschen gibt, die ja auch unterrepräsentiert sind und oft sozusagen man das Gefühl hatte, da überlappt ein Generationenkonflikt eigentlich auch einen potenziellen Klassenkonflikt oder es wird etwas als Generationenkonflikt wahrgenommen, was aber auch sozusagen trotzdem dann diese soziale Schließung weiter voranbringt. Und daneben, und das glaube ich auch ist einer der Hauptgründe, ist aus der Perspektive der Parteieliten, die dort für die Auswahl auch mit zuständig sind, einer der Hauptgründe für die schrumpfende Anzahl zum Beispiel an ArbeiterInnen, ja, hauptsächlich sehen sie die in Faktoren außerhalb ihres eigenen Handlungsspielraums, also in individuellen Ressourcen, die sie eigentlich denken, nicht ändern zu können. Weniger Zeit, unflexible Arbeitszeiten, weniger finanzielle Ressourcen. Alles, was auch sicherlich stimmt und wo es auch insgesamt in der Forschung sehr viele Hinweise zu gibt, aber eben auch für andere Gruppen. Ja, beispielsweise gibt es auch immer eine große Diskussion darum, dass Frauen vielleicht auch weniger zeitliche Ressourcen haben, weil sie stärker in Care-Arbeit oft noch involviert sind etc. Also auch dort individuell strukturell benachteiligt sind und trotzdem gibt es innerhalb der Parteien eben einen ganz anderen Umgang damit. Ja? Aber das ist sozusagen, wie ich denke, eben einer der Gründe, die oft genannt, vielleicht auch vorgeschoben werden, genau, um das selbst sich zu erklären. Genau, jetzt habe ich schon ziemlich lange geredet, deswegen komme ich auch schon zu den Schlussfolgerungen, was wir vielleicht aus diesen unterschiedlichen Beobachtungen mitnehmen können. Also zum einen eben nochmal, dass es diese berufliche Verengung in der Zusammensetzung des Parlaments seit den 70er Jahren eben gegeben hat, dass diese zugenommen hat in Deutschland, aber auch darüber hinaus. Aber, und das ist mir eben auch ein wichtiger Punkt zu sagen, das passiert nicht einfach so oder ist nicht nur eine Folge vielleicht von strukturellen Veränderungen auf den Arbeitsmärkten oder sowas, sondern dass Parteien und ihre Auswahl- und Nominierungsprozesse das eben auch aktiv mit beeinflussen, dass Menschen aus nicht akademischen Berufen tendenziell in diesen Auswahlverfahren eher benachteiligt sind, während die wachsende Zahl an BerufspolitikerInnen Vorteile in diesen Nominierungsverfahren hat. Letztere eben insbesondere in linken Parteien, dass die deskriptive Repräsentation sozialer Gruppen, wenn wir jetzt mal auf die SPD schauen, wo ja diese beiden Trends eben besonders stark ausgeprägt sind, bei den Nominierungsverfahren innerhalb der SPD sehr an Bedeutung gewonnen hat. Also es insgesamt schon ein gestiegenes Bewusstsein dafür gibt, dass es eben vielleicht einen Unterschied macht, wer auch mit welchen sozialen Hintergründen im Parlament sitzt. Aber sozusagen diese Diskussion gar nicht in Bezug auf Beruf oder Klasse geführt wird. Und die Gründe für die geringere Beteiligung von Menschen eben innerhalb der Partei häufig außerhalb des eigenen Handlungsspielraums gesehen werden. Aber, das wäre dann auch, glaube ich, mein Schlusswort, dass Parteien eben, das sieht man daran ja auch, die Möglichkeit haben, durch ihre Auswahlverfahren, um das vielleicht positiv zu wenden, Repräsentation von Menschen mit weniger Ressourcen eben auch zu verbessern. Ja, damit bedanke ich mich ganz herzlich und freue mich auf die Diskussion.
Das war die Politikwissenschaftlerin Lea Elsässer über die Akademisierung und Professionalisierung der deutschen Parlamente. Sie hat ihren Vortrag am 12. Juni 2024 an der Freien Universität Berlin gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe »It's Representation Stupid – Das Gleichheitsversprechen in modernen politischen Demokratien«. Aus dieser Reihe könnt ihr bei uns im Hörsaal übrigens noch einige andere Vorträge hören. Zum Beispiel einen zu der Frage, wie man einen faireren Frauenanteil im Bundestag zustande bringen könnte oder einen Vortrag über die Gründe, warum viele Menschen populistische Parteien wählen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes oder bei uns auf der Deutschlandfunk Nova-Seite.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.